Ich schaue OE24, mein TV-Sender mit den Breaking News des Tages.
Schneller, aktueller, OE24.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Was trennt Deutschland von Österreich, abgesehen von der Sprache, wie ein altes Bonmot geht? In dem Fall muss man sagen, teilweise auch die Wahlergebnisse. Aber was uns wiederum einen könnte, ist Schwierigkeiten in der Findung von Regierungen. Und damit begrüße ich jetzt einen absoluten Politik-Insider, ÖVP-Insider und natürlich jemanden, der viele Wahlkämpfe auch gemacht hatte, und das ist Wolfgang Grosam, und damit schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wolfgang Grosam, ich fange mit der deutschen Bundestagswahl an, und auch wenn es Parallelen gibt, ist es doch eigentlich ganz anders, weil dort ist die Union, wenn auch nur knapp mit 28%, Nummer 1 geworden. Und die Schwesternpartei der FPÖ, die AfD, ist bei rund 20%, allerdings im Osten, also im Gebiet der früheren DDR, liegen die teilweise bei über 40%. Wie anders ist Deutschland von Österreich, oder sind wir in Wirklichkeit eh sehr ähnlich?
Ich glaube gar nicht, dass wir so sehr anders sind, denn wenn man betrachtet, wie die FPÖ abgeschnitten hat und Wahlsieger gewesen ist in der Nationalratswahl im September bei uns, so hat die AfD ja ein Sensationsergebnis eingefahren. Das muss man mal sagen. Sie hat die Stimmen verdoppelt, ist auf 20% plus gekommen. Und wie du richtig sagst, im Osten des Landes, was ja auch leider Gottes dafür spricht, dass die Ostintegration in Deutschland nie wirklich gelungen war, mit über 30%, also im Osten, Ostdeutschland, im alten Ostdeutschland, ist die AfD doppelt so stark wie die CDU. Und also da würde ich nicht mehr gut schlafen, wenn ich diese Ergebnisse kenne. Und da muss man schon mal sehr kritisch hinterfragen, was läuft da alles schief. Und es läuft in Deutschland auch vieles schief. Merz hat ja knapp vor der Wahl noch mit etwas Spektakulärem durchaus gepunktet, glaube ich. Also mit der Nicht-Einreise von Asylwerbern ohne Papiere, wo er mit der Unterstützung der AfD durchgekommen ist. Da wurde er zwar viel kritisiert, innerparteilich oder auch von anderen Parteien, aber ich bin überzeugt, er hat da Punkte gemacht. Also ich glaube, die CDU und vor allem auch die CSU wissen, wie viel es da geschlagen hat, und die werden sicherlich die Regierungsmöglichkeit jetzt voll nutzen, um in der Migrationsfrage, in der Asylfrage eine andere Sprache zu sprechen. Was mich schon gewundert hat, ist, dass die AfD, die ja jetzt keine starke Führerin hat, ja, also das muss man ja mal sagen, die Frau Weidel ist ja jetzt nicht unbedingt die große Leuchte, hat da trotzdem so viel zugelegt, und durchaus auch bei klugen Leuten. Also das ist ja nicht nur der letzte Ruß unten.
Kann es nicht sein.
Also das geht quer durch die Gesellschaftsschichten. Und natürlich ist das ein Weckruf. Was ähnlich ist auch, wird jetzt auch die nächsten Tage zeigen, das Koalitionstheater, wie man jetzt hört, die SPD, also die Roten in Deutschland, überlegen ja jetzt auch schon und lassen sich womöglich sehr bitten, ob sie dieser Koalition beitreten sollen. Da frage ich mich schon, also wenn ich so verliere, wie die SPD in Deutschland verloren hat, da nehme ich gerne diese ausgestreckte Hand von der CDU und sage, okay, wir werden zeigen in einer nächsten Regierung, dass wir es besser können. Das sollte eigentlich die Ansage sein.
Aber du hast das Thema angesprochen, Zuwanderung, Integration, weil das hängt dann stark zusammen, und das merke ich selber. Das sind Leute, die sind akademisch gebildet, die sind eigentlich klassische Mitte, die sind nicht irgendwie extrem, die quasi sehr, sehr stark und sehr emotional auf die permanenten Terrorattentate oder Messerangriffe oder Sonstiges reagieren und plötzlich anfällig auch für Parteien wie zum Beispiel der AfD werden. Was müsste die CDU in einer neuen Regierung machen, und kann sie das überhaupt in einer Regierung mit der SPD?
Das ist eine gute Frage, nämlich der letzte Halbsatz. Kann sie es in einer Koalition mit der SPD, weil die SPD sich ja furchtbar aufgeregt hat, als dieser Parteibeschluss oder Parlamentsbeschluss mit der AfD gemeinsam zustande kam und die SPD gesagt hat, mit uns sicher nicht. Jetzt frage ich mich, in der Zwischenzeit gab es aber jetzt die Wahlen. Die SPD hat die größte Schlappe ihrer Existenz in Deutschland eingefahren, ja. Das schlechteste Ergebnis ever. Also da müssen doch die Alarmglocken schrillen. Da muss man doch analysieren, warum ist das passiert. Und es kann natürlich neben vielen anderen, neben dem Scheitern der Regierung, einem schwachen Kanzler und, war sicherlich die Migrationsfrage eines der stärksten Motive, wo man mit der Politik der SPD nicht zufrieden und nicht einverstanden war. Und wir haben ja ähnliche Motive auch hier in Österreich gehabt, also wo wir ja auch eine durchaus konträre Stellung eines Dosko-Ziel zum Beispiel hatten, der ja gegen Babler seinerzeit angetreten ist, wie wir uns erinnern, und der ja auch in der Migrationsfrage ganz anders agiert und reagiert hätte. Also wir haben durchaus eine Parallele, auch jetzt in einer ÖVP-SPÖ-Koalition in Österreich, wie mit einer CDU.
Aber ist der Merz jetzt quasi wieder kurz damals 2017 für die ÖVP die Inhalte betreffend?
Also ich würd dem Herrn Merz raten, nicht die Fehler zu machen, die der Herr Kurz gemacht hat, aber was die Inhalte anbelangt hat. Und das ist ein gutes Beispiel. Kurz hat ja die FPÖ rechts überholt. Also er hat ja den Strache wirklich alt aussehen lassen, bis dann halt Ibiza passiert ist. War ja auch Kurz weit vorne mit allen Umfragen und dergleichen. Und Kurz hatte damals natürlich schon die Dialektik richtig gelernt und es wäre Merz anzuraten, dass er das auch tut. Denn, und ich glaube auch, dass er das vorhat, weil die CDU hat jetzt alle Chancen, hier der AfD einiges abzugraben, weil sie im Driver-Seat sitzt. Ja? Und wenn wir sagen, die AfD-Wähler gehen durch alle Schichten, ähnlich wie bei uns die FPÖ-Wähler, aber man darf nie vergessen, diese Schichten suchen jemanden, eine Partei, ein Symbol, um ihrem Protest und ihrem Nicht-Einverständnis der aktuellen Situation Ausdruck zu verleihen.
Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass natürlich die AfD, und das ist durchaus eine Parallele auch zu Österreich, dort am stärksten geworden ist, wo es die wenigsten Ausländer gibt.
Ja, aber ich glaube, richtig. Nur die Ostdeutschland muss man sowieso ein bisschen anders betrachten. Die Mehrheit dieser Bevölkerung ist ja in einem extremen Autoritätssystem aufgewachsen. Natürlich. Dieses Autoritätssystem war ja, so wie viele heute noch meinen, nicht nur schlecht. Es hat ihnen halt viele Sicherheiten gegeben, von der sicheren Wohnung bis zum sicheren Einkommen. Die Stasi hat man irgendwie schon vergessen oder so. Oder viele sind vielleicht bei der Stasi gewesen, die auch heute in der AfD sitzen. Also die haben irgendwie eine neue Heimat gesucht, die sie nirgendwo gefunden haben. In der AfD finden sie offensichtlich. Bringen wir es auf einen simplen Nenner. Es ist ein autoritäres Regime, es ist eine autoritär denkende Partei mit autoritären Zielen und Programmen. Und da fühlen sich offensichtlich die Mehrheit oder mehr als 30% der ehemals Ostdeutschland und heutigen Bundesbürger mehr zu Hause als anderswo. Auch das muss der CDU und der SPD vor allem zu denken geben. Weil eher hätte man ja annehmen können, die kommen aus einem link-autoritären Regime, die werden ja eher bei den Linken landen, sind sie aber nicht.
Doch, bei den Linken schon, aber nicht bei der SPD. Genau, ein Teil wählt wiederum die Nachfolgepartei der SED, also der Kommunisten, die Linke, aber nicht die SPD.
Aber da möchte ich einen Satz noch sagen, es ist ja direkt ein Glück für die SPÖ in Österreich, dass links von der SPÖ nicht stattfindet, weil links von der SPD findet einiges statt und die Linke mit 8% und die Sarah Wagenknecht müsste man mit knapp 5% auch noch dazu rechnen. Stimmt. Sind wir bei 13% und da hätte die SPD, wäre das nur die SPD als Repräsentant Viele dieser linksorientierten Gruppen, wäre die heute die stärkste Partei.
Absolut, das ist halt der Unterschied dieser Zerspragelung.
Aber Teil und Herrsche.
Das ist ein gutes Stichwort, zu Österreich zu kommen, weil in Deutschland zeichnet sich mutmaßlich auch eine schwarz-rote Koalition ab, es sei denn, die Roten springen ab. In Österreich zeichnet sich jetzt doch nach 150 Tagen eine schwarz-rot-pinke Regierung ab. Jetzt fragen ganz viele Leute, naja, aber das haben die doch schon im Jänner verhandelt. Warum damals nicht, warum jetzt schon? Kannst du diese Frage beantworten?
Nee, abgesehen davon, dass ich mir diese Frage genauso stelle und dieses ganze Primborium da als ein Affentheater bezeichne mittlerweile, fühlen wir uns als Wähler schon verarscht. Ja, das muss man jetzt einmal richtig so brutal aussprechen, kein schönes Wort, aber ich glaube, es entspricht dem Gemütszustand von vielen hier auch, die heute da zuschauen, denn das hätten wir alles haben können. Ja? Es wurde, entweder haben sie so grottenschlecht verhandelt und überhaupt kein Programm gehabt. Also von der Spitze verhandelt man ja von oben nach unten, was die offensichtlich jetzt gemacht haben. Denn die 300 Unterverhandler, die gab es ja jetzt alle nicht mehr. Nein. Also jetzt haben ja sozusagen endlich als alle zur Chefsache erklärt. Was mich am meisten schon gewundert hat, sind die Neos, das muss man mal sagen, weil die Neos und die Beate Meinl-Reisinger war die erste, die aufgestanden ist vom Tisch unter großem Trara und hat das verlassen mit dem Hauptargument, mit einem Herrn Babler kann ich nicht verhandeln. Jetzt frage ich mich, der Herr Babler ist jetzt aber immer noch am Tisch oder wieder am Tisch. Also was hat sich da groß geändert, außer dass der Herr Babler ein paar Aufpasser von der Stadt Wien bekommen hat, die ihn vielleicht ein bisschen runterholen von seinen ideologischen Fantasien. Aber am Ende des Tages hat sich nicht viel geändert, außer dass der Herr Stocker, Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, den Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer, man verzeihe mir die Spitze, jetzt abgelöst hat, weil der Herr Nehammer halt das Handtuch geworfen hat, genervt und vielleicht auch anständig, wie auch immer. Schau, ich glaube, ich spreche vielen aus der Seele, wir sind auch Politik müde geworden. Mhm. Wir wollen jetzt endlich eine Regierung. Mhm. Wir wollen dieses Affentheater beendet haben. Jetzt zeigt's halt einmal, was ihr könnt. Wir haben ja auch wahnsinnig dringende, anstehende Probleme zu lösen. Wir müssen ein Budget in Brüssel abgeben, wenn wir nicht die gelbe Karte im Fenster haben möchten. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Zwei-Jahres-Budget. Wir brauchen dringende Reformen. Die Migrationsfrage, die Asylfrage, die Flüchtlingsfrage, es sind so viele anstehende Probleme, wo dringender Handlungsbedarf gegeben ist und wo wir alle als Bürger und als Wähler und vor allem als Steuerzahler kein Verständnis mehr haben, dass wir die Herrschaften bezahlen fürs Nichtstun. Also ich erwarte mir jetzt wirklich, Ende nächster Woche steht diese Regierung. Und wenn die Neos noch einmal vom Tisch aufstehen, dann soll sie bitte auch keiner mehr wählen in diesem Land. Weil wir wählen Politiker, damit sie arbeiten. Wir wählen Politiker, damit, wenn sie gefordert sind, auch regieren. Wir wählen Politiker nicht, damit sie in der Oppositionsbank sitzen, im Parlament, am Handy spielen und ab und zu mal eine Wortmeldung machen und dafür 10.000 Euro plus im Monat kassieren. Das ist nicht die Aufgabe.
Wolfgang Groß haben wir zum Wutbürger. Das ist ganz ungewöhnlich, aber die Neos sind jetzt ein gutes Stichwort, weil die müssen erst in einer Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit überhaupt zustimmen. Das heißt, wenn sie das ablehnen sollten, sollten auch Rot und Schwarz, was sie übrigens vorhaben, sagen, dann ist halt Pech und wir regieren zu zweit.
Gut, abgesehen davon, dass diese basisdemokratischen Ideen, die kennen wir eigentlich nur von den Grünen. Der Herr Babler hat es dann bei der SPÖ, aber eher aus Selbstschutz.
Aber nicht Koalitionsabkommen, das hat die Wiener SPÖ verhindert. Sondern
als es um ihn selbst gegangen ist, dass er sich da selbst absichert, denke ich mir. Was der Kurz übrigens ja auch einmal gemacht hat.
Stimmt,
also so unklug dürfte das nicht so sein, zumindest als Vorsitzender, um sich einzuzementieren. Aber das mit den Neos, also da bleibt mir auch ein bisschen der Mund offen, weil die Neos eigentlich als moderne, liberale Partei jetzt dermaßen sozusagen von einer basisdemokratischen Grundsatzentscheidung abhängig sind, da frage ich mich, wozu hat man dann die Spitze gewählt, wozu wird verhandelt? Also die Blamage, dass die Neos jetzt von Tirol und von einigen anderen womöglich
Sepp Schellhorn
genau abgelehnt werden, in diese Regierung zu gehen. Also die möchte ich mir gar nicht erst vorstellen. Es wird dann eine sehr, sehr knappe, also First Case jetzt, sehr, sehr knappe Doch-Regierung geben zwischen Schwarz und Rot. Die Frau Meinl-Reisinger wird sich dann bemühen zu sagen, ja, wir unterstützen euch eh. Der Herr Kogler wird sagen, wir unterstützen euch eh, das schauen wir uns einmal an. Also es wird dann noch eine kürzere Dauer einer nächsten Regierung mit sich bringen. Also ich hoffe es nicht für die Neos, ich hoffe es nicht für diese neue Koalition und ich hoffe es auch nicht für uns, weil wir wollen jetzt wirklich gearbeitet.
Das wollte ich gerade fragen. Das heißt Neuwahlen, weil die FPÖ wird ja am Mittwoch einen Neuwahlantrag einbringen im Nationalrat. Neuwahlen hältst du für keine gute Idee?
Nein, ich halte es erstens für keine gute Idee, zweitens schließe ich es dezidiert aus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand den FPÖ-Vorstoß da unterstützen wird. Das ist die FPÖ-Macht nona. Nur das Letzte, was wir von der FPÖ gehört haben, war, dass der Herr Kickl zum Bundespräsidenten gegangen ist und gesagt hat, ich kann keine Regierung bilden, tut mir leid, jetzt machen wir dafür Neuwahlen, um dann was zu tun und dann wieder einen Regierungsauftrag zu bekommen, der wieder scheitert. Also sollen wir jetzt eine Art Infinitum, also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, nicht vorhandene Regierung Regierung haben und weiterwursteln. Nein, wir wollen jetzt wieder Ordnung haben, wir brauchen diese Ordnung und jetzt soll diese Koalition, und ich bitte, ich appelliere wirklich an die Neos, nehmt euch jetzt, reißt euch zusammen, macht da jetzt mit und macht das Beste draus. Wir haben das verdient und wir erwarten das auch.
Zum Abschluss noch diese Koalitionsaufteilungen, vielleicht nur einzelne Ressorts, aber das wundert jetzt manche. Die ÖVP hat logischerweise das Kanzleramt und Wirtschaftsministerium und Landwirtschaftsministerium, hat die zwei Sicherheitsressorts mit Innenministerium und Verteidigung, gibt aber der SPÖ das Finanzministerium, das Infrastrukturministerium und andere. Die Neos kriegen das aus. Amt von der ÖVP und die SPÖ auch das Justizministerium. Ist das jetzt sehr großzügig von der ÖVP und was hat die ÖVP mit diesem Innenministerium?
Naja, das Innenministerium ist schon ein großer Machtfaktor, weil es erstens einmal sehr viele Menschen auch im Dienst hat. Das würde ich einmal nicht unterschätzen. Was auch gut ist, ist, dass die Exekutive von der Legislative, also von vom Justizministerium jetzt einmal getrennt ist. Das kann man nicht alles in einer Hand haben. Also das wäre unmöglich. Dass die ÖVP vielleicht gerade nach ihrer jüngsten Geschichte mit den Untersuchungsausschüssen, mit Kurz, mit den Verfahren und so weiter, gar nicht gut beraten wäre, das Justizministerium zu verwalten, ist, glaube ich, auch evident, weil wenn jetzt ein schwarzer Justizminister wäre und ein Richter entscheidet, jetzt zum Beispiel das Kurzverfahren niederzuschlagen oder was auch immer oder nicht zu eröffnen, dann würde es ja sofort heißen, ja, die ÖVP hat und so weiter. Also da würde ich gar nicht hingreifen. Das soll die SPÖ ruhig machen.
Und Finanzen?
Naja, die Finanzen. Also das ist natürlich schon sehr verwunderlich, dass man das Finanzministerium hergibt. Es kommt sehr darauf an, wer Finanzminister wird. Man hätte sich ja gerade auch beim Finanzministerium auf einen Experten einigen können. Der Herr Mayer als Sektionschef kennt das Haus wie niemand zweiter. Wäre, glaube ich, auch ein guter Finanzminister in Zukunft, so wie es in den letzten Wochen ja interimistisch war.
Der wollte aber nicht. Der hat doch klargestellt, dass er
gut,
sich
ja,
schon dann, unterm Nähern.
Dann kann man nichts mehr machen, aber wie auch immer, gibt es auch andere Experten, die neutral, also ich glaube, dort muss wirklich ein super Finanzexperte jetzt dran, weil da braucht man viele Ideen und Kreativität, um dieses System wieder in Ordnung zu bringen. Und ich hoffe, wenn die SPÖ jetzt das schon für sich reklamiert und auch bekommt, dass sie jemanden dorthin setzt, der von Finanzen auch wirklich was versteht und nicht nur einen Namen hat.
Gut, das werden wir sehen. Wir werden es auch berichten. Danke, Wolfgang Grosam, für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Und danach geht es dann mit Gerald Groß und Eva Schütz bei Schlag den Groß weiter. Und da gibt es quasi eine Hinrichtung für diese schwarz-rot-pinke Koalitionsform und von Gerald Groß jede Menge Lob für die AfD. Was Eva Schütz dazu sagt, sehen Sie gleich im Anschluss.